Lara Sophie Milagro, Sie sind eine afrodeutsche Schauspielerin in Film, im Kino, auf der Bühne. Sie sind ausgebildete Opernsängerin, aber auch Autorin, Produzentin, Regisseurin, seit kurzem Hörbuchsprecherin, ich sag's mal salopp, so ziemlich Alleskönnerin rund um das Thema Schauspiel und Gesang. Was bedeutet Ihnen das Schauspiel? Was ist das für Sie?
Schauspiel war, glaube ich, für mich schon immer eine gute Art, die Realität zu verarbeiten. Also nicht nur im negativen Sinne, sondern auch im positiven Sinne. Und mit einem gewissen Abstand darauf zu gucken, aber gleichzeitig das auch für mich nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch zu verarbeiten und eine Haltung dazu zu finden und es umzusetzen, die positiven und die negativen Erfahrungen in was Schönes, in was Künstlerisches. Also wenn man so will, ist das Schauspiel für mich auch so ein Lebenselixier und gleichzeitig eine, in Klammern, Überlebensstrategie.
Sie haben in jüngster Zeit mit einigen namhaften Regisseuren gearbeitet, wie Christian Ulmen und Martin Eigler für die ZDF-Krimireihe Stralsund zum Beispiel. Wie ist das, mit solchen Kollegen zusammenzuarbeiten für Premium-Projekte, wie es dann so schön heißt?
Ja, das war wunderbar. Und was ich besonders schön finde, ist in der Zusammenarbeit mit diesen Regisseuren, aber auch eben in dem Erscheinen als Schauspielerin in diesen Formaten, dass sich in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft sehr viel getan hat in den letzten Jahren und dass ich immer mehr und auch Kolleginnen in komplexen Rollen als Menschen und nicht als Stereotype einer Idee davon, was schwarz ist und wofür schwarz sein stehen kann, sondern in Rollen wie, also zum Beispiel, was Sie jetzt erwähnten, Stralsund, da spiele ich ja eine Sonderermittlerin. Bei Jerks habe ich einfach eine Schauspielerin gespielt, da spiele ich natürlich schon irgendwie dann mich, obwohl es auch eine Figur ist, aber die hat eben nichts mit meiner Hautfarbe zu tun. Und das ist toll, also dass sich das jetzt ändert und dass nicht nur für mich, sondern auch für Kolleginnen, die Jahre und Jahrzehnte lang keine Chance hatten, irgendwie sichtbar zu sein, außer in Stereotypenrollen vielleicht mal, die Mehrheitsgesellschaft so für sie vorgesehen hatte, dass das jetzt anders ist und dass die glänzen können und ihr Potenzial und ihr ganzes Talent und ihre ganze Schönheit zeigen können.
Da gehen wir natürlich gleich noch intensiver drauf ein. Nochmal kurz zurück. So ein Regisseur wie Christian Ulmen, erfahren, viele tolle Projekte realisiert. Nimmt man da noch, Sie sind ja auch eine erfahrene Schauspielerin, aber nimmt man da noch mal was mit?
Ja, natürlich. Also die Zusammenarbeit mit Christian Ulmen fand ich ganz toll. Ich würde nicht annähernd sagen, dass ich so erfahren bin wie er. Was ich ganz toll fand, ist, dass er ja Regie führt und mitspielt. Und ich gerade selber eine erste größere Filmproduktion hinter mir hatte, wo ich auch Regie geführt habe und mitgespielt habe und mitproduziert habe. Und das ist echt eine Herausforderung. Also ich habe danach erstmal gedacht, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Beziehungsweise man muss wirklich ja so ganz verschiedene Positionen bekleiden und dann nochmal ganz viele Sachen beachten, die gar nicht auftauchen, wenn man nur eine dieser Sachen macht. Und das hat er einfach fantastisch gemacht. Also ich habe das unendlich bewundert, wie er dann die Szenen Regie geführt hat und selber gespielt hat und dem Kameramann dann noch irgendwie Anweisungen gegeben und dann wieder zurück in die Rolle und dann auch gleichzeitig aber genau gemerkt hat, es ist ja auch Comedy und das hat ja ganz viel mit Timing zu tun, was absolut richtig sitzen muss und mit Nuancen manchmal und das sofort gehört hat, wenn da irgendwie was nicht so ganz stimmte und dann nochmal Sachen und Hinweise reingegeben hat. Also das fand ich wirklich toll. Und dann auch noch dabei eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu haben, wo keiner, also so habe ich das zumindest empfunden, irgendwie unter Druck steht oder nicht gehört wird mit seinen Vorschlägen oder so. Das fand ich toll. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Juliane Seifert sagte einmal, damals noch Staatssekretärin im Bundesfrauenministerium bei einer Veranstaltung, dass es an den Hochschulen sehr viele Frauen gibt, die studieren, sie dann aber auf den Leinwänden verloren gingen, dass sie weniger Rollen bekämen, weniger Text, nie so lange im Bild zu sehen wären wie Männer. Teilen Sie auch diese Erfahrung?
Ich denke, das ist ein objektiver Fakt. Also all die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, dass Frauen eben einfach weniger sichtbar sind mit weniger Text, schlechtere Bezahlung, obwohl sie die besseren Abschlüsse machen, ja nicht nur in der Kunst und Kultur, sondern allgemein dann irgendwie auf der Karriereleiter verloren gehen und viel weniger als Männer in Schlüsselpositionen landen. Ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben, was nicht nur die Sichtbarkeit und die reine Präsenz von Frauen angeht. Und das gilt ja genauso auch, wenn wir über schwarze Menschen bzw. People of Color sprechen, sondern wirklich die Gleichberechtigung. Also nicht nur, dass sie einfach anwesend sind jetzt und jeder seine Token-Frau oder seinen Token-Schwarzen hat oder POC, sondern dass da auch wirklich eine Gleichberechtigung herrscht. Also für meinen Bereich heißt das vor allen Dingen, also für Schauspiel, nicht welche Rollen spielen wir, sind wir auch in Schlüsselpositionen, haben wir mit Entscheidungsmacht, können wir unsere Ideen mit einbringen und nicht einfach nur sind wir rein faktisch da. Und dasselbe gilt natürlich auch für Frauen. Und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber habe vor ein oder zwei Jahren in der Kolumne ging es auch darum, da habe ich so ein bisschen meine Erfahrung auf der Berlinale beschrieben, als Mutter auch und Schauspielerin, die irgendwie versucht, diese ganzen Veranstaltungen mitzunehmen, mit Kind im Schlepptau oder auch nicht. Und da habe ich damals die Zahlen recherchiert und das war erschreckend. Mir ist so eine Zahl allerdings fürs Theater im Gedächtnis geblieben. Das waren, glaube ich, so 3% Intendantinnen gibt es mal in Stadt- und Staatstheatern zusammengenommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist oder ob sich da was geändert hat, aber es ist natürlich eklatant. Also auch wenn es mittlerweile 5 oder 10 wären, eben, ist es ja immer noch viel zu wenig.
Ja, woran liegt das? Ist es der Mangel an divers zusammengesetzten Gremien, Produktionsfirmen, Entscheidern im Endeffekt? Woran liegt's?
Also A, finde ich das immer interessant, dass wenn man über Rassismus spricht, dann fragt man schwarze Menschen oder People of Color, woran liegt's? Oder wenn man über Sexismus spricht, dann fragt man Frauen, woran liegt's eigentlich? Bin ich mal versucht zu sagen, ich habe keine Ahnung, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Wir alle wissen, dass People of Color oder Frauen nicht weniger begabt oder talentiert sind als Männer oder weiße Menschen. Und diese Frage müssten eigentlich weiße Menschen und Männer beantworten, warum das so ist. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Gründen und nie nur ein Grund. Und es ist vor allen Dingen ein strukturelles Problem. Und das bedeutet ja, es ist ein Zusammenspiel von vielen Gründen. Also es ist eine Struktur, die sexistisch ist, die rassistisch ist und die dafür sorgt, dass sich dieses System immer weiter selbst am Leben erhält, außer man tut eben ganz aktiv was dagegen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, es reicht nicht, einfach nur antirassistisch zu sein, sondern man muss aktiv was dagegen machen. Also aktiv antirassistisch sein. Auch gerade für Menschen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Und wir alle gehören ja in verschiedenen Bereichen auch zur Mehrheitsgesellschaft. Also es ist ja auch interessant, dass es ja in Minderheiten auch immer Mehrheiten gibt.
Sie verwenden gerne den Begriff intersektional. Da kommt das genau vor, dass es in jeder Minderheit auch Mehrheiten gibt.
Ne? Genau, also jemand ist schwarz und ein Mann. Jemand ist eine Frau und nicht queer. Jemand ist schwarz und eine Frau, aber ohne Behinderung. Also wir sind ja, und dann kommt ja noch der Classism-Aspekt dazu. Also was ist der sogenannte Class-Hintergrund, der soziale Hintergrund? Wie sind die Einkommensverhältnisse der Eltern schon gewesen? Wie sind meine Einkommensverhältnisse? Also und das, da geht's ja auch nochmal um viel mehr als nur um Einkommen, sondern auch, welche Ressourcen hatte ich, wozu hat, was natürlich stark an das Einkommen gebunden ist, aber nicht nur. Also ich finde, in Zeiten von Social Media geht es auch ganz viel um Sichtbarkeit. Also wer beherrscht dieses Instrumentarium der sozialen Medien, was auch wieder was mit Ressourcen zu tun hat, was, wie ich beobachte, oft was auch mit einer Generation zu tun hat, mit Alter zu tun hat. Dann kommt Ageism, wo ich jetzt auch als Frau über 40 langsam anfange zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Also wenn man aufgrund seines Alters aussortiert wird, gerade auch als Frau und als schwarze Frau. Also das heißt, ja, wir vereinen eigentlich alle, kann man glaube ich so sagen, auch Mehrheiten in uns, auch innerhalb der Minderheit. Und wenn da verschiedene Sachen zusammenkommen und diese Mehrfachdiskriminierung eben stattfindet, dann ist es umso schwerer, sich dagegen zu wehren und da rauszukommen. und umso notwendiger, dass wir das machen und dass wir darauf hinweisen. Und was mir nochmal ganz wichtig war zu sagen, als Sie eben fragten, im Hinblick auf Gleichstellung oder Gleichberechtigung von Frauen und auch gerade in der Kunst, im Film, im Fernsehen, im Theater und in anderen künstlerischen Bereichen, warum ist das immer noch so? Ich glaube, auch alle Errungenschaften, die ich am Anfang des Gesprächs erwähnte, im Hinblick auf ja nicht nur Race und Rassismus, sondern auch anderer sogenannter Minderheiten, Communities, also von Frauen, von queeren Personen, von Personen mit Behinderung, da ist ja in den letzten Jahren, ohne dass ich jetzt für diese anderen Communities sprechen kann oder auch nur generell für meine Community sprechen könnte, aber aus meinem Empfinden heraus sehr viel passiert. Es fängt an, sich was zu verändern. Und das ist toll. Und gleichzeitig denke ich, und das hängt, glaube ich, auch mit der Frage zusammen, warum hat sich dann doch so im Hinblick auf bestimmte Dinge, also jetzt mal bei Frauen, Einkommen, Schlüsselpositionen und so weiter, doch so wenig verändert? Weil ich glaube, alles, was wir erkämpft haben, müssen wir auch mal ganz stark verteidigen. Also man kann sich nie darauf ausruhen, leider, und sagen, so, das haben wir jetzt erreicht und da bleiben wir jetzt stehen, sondern es muss dann auch wirklich verteidigt werden und beibehalten werden, wie man gerade, finde ich, sehr krass sieht an diesem Amber Heard und Johnny Depp Spektakel. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, wo man ganz vorsichtig sein muss, dass die Errungenschaften, die zum Beispiel die MeToo-Bewegung gerade gebracht hat, nicht in Frage gestellt werden.
Kurz, da ging es um Gewalt gegen Frauen, ein sich sehr, sehr lange hinziehender Prozess vor der Öffentlichkeit im Endeffekt, eine Scheidungsgeschichte zwischen diesen beiden Schauspielern.
Genau. Schauspielstars natürlich, aber es hat trotzdem, finde ich, exemplarisch gezeigt, wie schnell man in diesem Fall in Sexismen zurückfällt, ohne dass ich irgendwas zu diesem Fall sagen kann oder irgendjemand von uns. Aber ich sehe, wie es in den sozialen Medien vor allen Dingen und in der Presse verhandelt worden ist und wie Johnny Depp dargestellt wurde und wie Amber Heard dargestellt wurde, und da geht es auch gar nicht um Johnny Depp und Amber Heard, also wie der Mann dargestellt wurde und wie die Frau dargestellt wurde und wie das anknüpft an so ganz alte Stereotype und antifeministische Diskurse.
Ja. Ich will noch mal kurz bei dem Begriff Intersektionalität bleiben, weil der nicht ganz unkritisch auch gesehen wird, dieser Begriff. Die einen kritisieren, dass dann am Ende es auf so eine Art Kastensystem hinausläuft, in dem Menschen danach beurteilt würden, wie viel Leid ihrer Kaste sozusagen in der Geschichte, wie viel Leid sie erfahren haben. Und die andere Kritik spricht davon, dass es quasi zu so einer Art Wettbewerb kommen kann, in dem die größtmögliche Benachteiligung so aufaddiert würde. Teilen Sie das, die Kritik an diesem Begriff, oder ist er trotzdem wichtig in dem Zusammenhang?
Ich würde diese Kritik nicht teilen im Sinne von, oder für mich wäre die Frage, was folgt aus dieser Kritik? Also ich würde niemals den intersektionalen Ansatz in Frage stellen, auf die Gesellschaft zu blicken oder auch auf uns als Kunst- und Kulturschaffende zu blicken, weil ich finde das unerlässlich. Man kann nicht Antirassismus machen und sagen, ich spare Sexismus aus. Man kann nicht sich einsetzen für Teilhabe von Menschen mit Behinderung und sagen, ich klammere aber queere Menschen aus. Also meiner Meinung nach geht das nicht so. Beziehungsweise es wird dann unglaubwürdig, wenn man sagt, die Gruppe, zu der ich vermeintlich nicht gehöre, die interessiert mich nicht. Ja, und da sind wir ja dann auch gleich bei dem, was Sie ansprachen, bei der Kritik. Es kann natürlich nicht darum gehen zu sagen, ich spare das aus, weil das, was mir passiert, ist das Schlimmste überhaupt und alle anderen zählen nicht. Das ist ja aber gerade der intersektionale Ansatz. Also darum verstehe ich die Kritik nicht so ganz, weil der intersektionale Ansatz sagt ja gerade nicht das, dass man sagen kann, so, das ist jetzt das Schlimmste und alles andere stuft sich darunter. Natürlich, wenn man mehrfach diskriminiert ist, aber das ist ja auch einfach ein Fakt. Also ich weiß nicht, wie man das kritisieren kann. Wenn man queer und schwarz und eine Frau ist mit Behinderung auf Hartz IV, sagen wir jetzt mal, dann hat man es ja einfach ein bisschen schwerer im Leben, als wenn das alles nicht der Fall ist. Also das ist ja einfach eine Tatsache und ich verstehe nicht, warum das nicht auch benannt werden soll. Zumal es ja Jahrzehnte und Jahrhunderte lang nicht benannt worden ist. Und jetzt wird es das erste Mal benannt und als eine Perspektive auch benannt, die wichtig ist zu sehen und die wichtig ist, gehört zu werden. Und da kommt dann sofort die Kritik und das heißt, ja, aber das, was soll denn das heißen? Kann denn dann die schwarze, queere Person mit Behinderung aus sogenannten sozial schwachen Verhältnissen, also ist die dann automatisch ein besserer Mensch? Nein, natürlich nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Ja. Also es geht ja einfach darum, diese Mehrfachdiskriminierung zu benennen und was daraus folgt. Und darum verstehe ich die Kritik nicht, weil es geht nicht darum, Leid gegeneinander aufzuwiegen. Und nur weil das vielleicht einige machen, heißt das ja nicht, dass es falsch ist, intersektional zu denken und auf die Gesellschaft zu schauen. Genau, da komme ich wieder auf mein Amber Heard, Johnny Depp Beispiel. Egal, was da passiert ist, ob sie schuldig ist oder nicht, oder er, oder ist ja alles völlig irrelevant. Aber ich lese jetzt immer wieder, die MeToo-Bewegung wurde beschädigt. Warum? Was hat das damit zu tun? Warum wird das instrumentalisiert, um eine ganze Bewegung zu diskreditieren? Das finde ich halt wirklich schlimm. Und das meine ich wieder mit, man muss wirklich jeden Zentimeter verteidigen, den man sich erarbeitet hat. Weil das hat nichts miteinander zu tun, dieser spezielle Fall dieser Eheleute mit der MeToo-Bewegung und damit, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ein Fakt ist. Hm. Punkt.
Ja. Ja, Sie sind Lara Sophie Milagro in den 80er Jahren in Bremen aufgewachsen. Ihre Mutter ist Deutsche, Ihr Vater stammt aus der Karibik. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
Als sehr behütet würde ich meine Kindheit beschreiben, wobei auch da schon etwas stattgefunden hat, was sicherlich auch viele afrodeutsche, schwarze Menschen in Deutschland, People of Color, kennen. Man hat seine Bubble, im besten Fall in der Familie, im Freundeskreis, wo einem gesagt wird, es ist toll, wie du bist, und man das auch merkt und man irgendwie Teil dieser Gemeinschaft ist. Und dann tritt man raus und denkt, ja, da ist das aber irgendwie anders. Und da wird das ganz anders gesehen und ich habe irgendwie gar nicht so die Instrumentarien, um damit umzugehen. Aber trotzdem würde ich meine Kindheit und meine Jugend als sehr behütet bezeichnen und als sehr schön und als Teil einer Großfamilie. Meine Mutter hat 3 Geschwister und ich hatte das Glück, sehr lange auch noch mit meinen Großeltern mütterlicherseits Zeit verbringen zu können. Ja, wir sind viel gereist, wir hatten immer ein offenes Haus, wir hatten auch schon immer einen diversen Freundeskreis, noch bevor es dieses Wort gab. Also das war für mich schon immer Realität und selbstverständlich, dass da Menschen mit allen möglichen sogenannten Hautfarben und Herkünften und Vorder- und Hintergründen einfach präsent waren in meinem Leben. Und das empfinde ich auch als großes Privileg, weil ich dadurch auch mit unterschiedlichen Communities sehr früh in Kontakt gekommen bin und man mir dann auch nicht mehr erzählen konnte, dass das irgendwie eine Minderheit ist, deren Perspektive nicht zählt oder unwichtiger ist, weil ich einfach Menschen aus diesen Communities kannte und aus meiner Community natürlich, auch wenn ich das damals nicht so bezeichnet hätte, aber ich war von schwarzen Menschen umgeben. Trotzdem war der Hauptteil meiner Umgebung schon weiß, also in der Schule und in der Kita war ich immer die Einzige oder fast die Einzige. Ich erinnere mich, im Gymnasium gab es eine andere asiatisch gelesene Mitschülerin und der Rest war halt weiß. Und
haben Sie da auch erste Ausgrenzungs- oder diskriminierende Erfahrungen gemacht?
Ja, ich habe das damals noch gar nicht so wahrgenommen, beziehungsweise vielleicht auch nicht so wahrnehmen wollen. Oder man hat dann ja auch als Kind so, oder nicht nur als Kind, generell Bewältigungsstrategien, indem man das irgendwie runterspielt oder abtut oder es auch einfach normal ist, leider. So. Ich würde heute sagen, es war relativ wenig als Kind und Jugendliche im Gegensatz zu dem, was ich dann erlebt habe, als ich sozusagen rausgegangen bin in die Welt und in den Beruf und so. Aber es war auf jeden Fall da. Wie gesagt, wenig, was, glaube ich, viel mit der Umgebung zu tun hatte, die meine Mutter für mich auch geschaffen hat, diese Blase. Das hat natürlich auch wieder viel mit Klaas zu tun. Wir haben in bestimmten Gegenden gewohnt, ich bin auf bestimmte Schulen gegangen, obwohl man das auch mit Vorsicht genießen muss. Aber ich sag mal, Leute waren, die so ein bisschen reflektierter waren, Betonung auf ein bisschen, weil ich halt auch sehr früh, auch wieder durch meine Mutter, die sehr aktiv gewesen war in der 68er-Bewegung in Berlin und dann in der Friedensbewegung und so. Und ich habe sehr früh Erfahrungen gemacht mit diesem, ich nenne das jetzt mal linken, akademischen, nett gemeinten, intellektuellen Rassismus. Nicht so sehr mit diesem sehr konkreten, krassen Rassismus, wo man um sein Leben fürchtet, aber mit diesem subtilen, in Anführungsstrichen, so versteckten Rassismus, wo ich gespürt habe, schon sehr früh, hier stimmt irgendwas nicht.
Also so eine Anhimmelung eines Exotismus.
Ja, das ist ein Teil davon. Aha. Aber auch, ich spreche auch von ganz klarem Rassismus, verkleidet in akademisch wohlklingenden Worten.
Schön, dass die Deutscharbeit so gut gelaufen ist, sowas?
Ja, naja, da hatte ich ehrlich gesagt, da war es dann wieder doch so der ganz klassische Rassismus. Mir wurde, das ist ja auch so eine schwarze Erfahrung, beziehungsweise Erfahrung von People of Color, wie ich dann später festgestellt habe, als ich mit anderen Afrodeutschen, türkischdeutschen, asiatischdeutschen Menschen gesprochen habe, die Sache mit der Schule. Also, dass man zum Beispiel, auch ich hatte, obwohl ich sehr, sehr gute Noten hatte, keine Gymnasialempfehlung, sondern im Gespräch wurde halt meiner Mutter gesagt, ja, also höchstens Realschule so. Und es war halt einfach nicht zu verstehen, warum. Womit ich nicht sagen will, dass es schlimm ist, auf die Realschule zu gehen oder auf die Hauptschule, gar nicht. Aber es ist ein Phänomen, was sich durchzieht, dass Kindern of Color gesagt wird, du kannst das nicht. Das ist nicht dein Platz hier in höherer Bildung. Und das war bei mir auch so. Also ich hatte diese ganz knappe Realschulempfehlung trotz wunderbarem Zeugnis. Und das war dann wieder meiner Mutter zu verdanken, die auch mit mir geredet hat, die auch gesagt hat, das ist völlig okay. Für mich musst du nicht aufs Gymnasium gehen, und ich wollte das aber. So, weil ich auch wusste, ich kann das und ich möchte das. Genau, also das war es eher nicht, sondern eher diese linken Kreise, die sich ja im Zuge der 68er-Bewegung, was dann, so ein Teil hat sich ja radikalisiert und ein anderer Teil hat sich ins Private zurückgezogen und ein anderer Teil ist in der Friedensbewegung aufgegangen. Aber da war ja mal so dieser Grundtenor, ja, wir setzen uns auch ein für die Minderheiten und für die Entrechteten dieser Welt und für die sogenannte Dritte Welt. Und ich immer dachte, ja, aber die Leute selber sind gar nicht anwesend. Also es wurde über die Gastarbeiter, die sogenannten, oder die Schwarzen oder die Arbeiter, ja, der Arbeiter, über die wurde dann gesprochen, aber die waren gar nicht da. Also die haben gar nicht die Gelegenheit bekommen und die Plattform bekommen, für sich selbst zu sprechen. Und das war halt was mir schon sehr früh aufgefallen ist. Also dieses, wir befreien dich, wir sprechen für dich, mach dir keine Sorgen, wir kennen deine Probleme besser, als du dich selbst kennst. Was dann ja praktisch sich fortgesetzt hat in meinem Beruf als Schauspielerin, diese ganze Blackfacing-Debatte. Ne? Also wir spielen dich. Also nicht nur, dass dir 99% der Rollen verwehrt sind, sondern selbst die paar Rollen, die ausdrücklich als schwarz beschrieben sind, die werden dann auch noch von Weißen gespielt. Und das ist ja im Grunde genau das. Also wir können dich besser spielen, als du dich selber eigentlich. Ja. So, das ist so die Aussage. Und das habe ich halt sehr früh mitbekommen, so als Vibe. Ja, ohne dass ich das hätte benennen können, so wie ich es heute kann. Aber dass da irgendwas nicht stimmt.
Blackfacing müssen wir gleich nochmal vertiefen. Sie haben dann Schauspiel in London studiert und dann aber noch ein Operngesangsstudium in Berlin draufgesetzt. Warum noch diese Gesangskomponente dazu? Was hat Sie daran fasziniert, dass Sie noch Operngesang machen wollen?
Ja, also das hatte zwei Gründe. Das eine war, dass ich einfach Musik auch sehr geliebt habe und auch lange überlegt habe, studiere ich Musik oder Gesang oder wird es eher Schauspiel? Und dann habe ich mich für Schauspiel entschieden. Und dann war es tatsächlich so, als ich aus London zurückkam nach Deutschland, dass ich erstmal keine Jobs gefunden habe, außer eben in diesen besagten Stereotypenrollen. Also ich hatte Vorsprechen für klassische Stücke, für moderne Stücke, für performative Stücke. Man war schon irritiert, dass sie überhaupt zum Vorsprechen da war. Weil man sagte ja, aber das ist ja gar keine Rolle für sie. Also sie können ja diese Rolle gar nicht spielen. Also sie wissen schon, dass die Ausschreibung für Lady Macbeth war. Oder sie wissen schon, dass die Ausschreibung für Wolfgang Borchertz draußen vor der Tür war. Da erinnere ich mich mal an ein Vorsprechen, wo ich für das Mädchen vorgesprochen habe. Und man dann sagte, ja, es hat uns gut gefallen, aber das ist, also können wir natürlich nicht mit ihm besetzen, weil das spielt ja im Nachkriegsdeutschland in Hamburg. Ja, und ich dann noch in meiner Naivität dachte, weil ich ja eben auch in Bremen aufgewachsen bin, ja, aber es passt ja wunderbar und ich kenne mich halt auch im norddeutschen Raum so ein bisschen aus und so. Oder ich kann ja auch, in diesem Stück gibt es ja diese allegorischen Figuren, ich kann ja auch die Elbe spielen oder so. Ne? Und das fanden die dann total lustig. Die haben dann gesagt, naja, Elbe, also, oder den Tod, da tritt ja auch der Tod auf, also der Tod von einer schwarzen Schauspielerin besetzt, also das versteht ja überhaupt niemand mehr. Und da habe ich dann so für mich immer gesagt, ah, okay, also wenn ich als schwarze Schauspielerin noch nicht mal den Tod verkörpern kann oder die Elbe, was völlig abstrakt ist, was dann? Und mir wurde ziemlich schnell klar, was so ein kleiner Schock für mich war, wo ich auch sehr naiv war, weil ich ja in London studiert hatte, wo ich das gar nicht kannte, also wo ich während des Studiums alles gespielt gemacht habe auf der Bühne, was ich wollte oder was eben gerade anstand, aber das eben kein Thema war mit der Hautfarbe. Und dann hierher zu kommen und plötzlich in meiner Heimat, um mal dieses auch nicht unambivalente Wort zu gebrauchen, da wurde ich dann plötzlich ausgeschlossen und stieß auf diese Ablehnung. Und ich hatte eben auch immer wieder überlegt, Musik zu studieren und auch im Schauspielstudium hat man mir immer wieder gesagt, die Stimme, damit könntest du auch was machen. Und dann habe ich einfach gedacht, gut, also bevor ich meine Zeit verschwende, mache ich was Sinnvolles und habe dann halt vorgesungen, bin genommen worden und habe dann Gesang studiert. Und im Gesang war es zu der Zeit schon etwas offener, obwohl ich dann natürlich auch gemerkt habe, dass es auch da natürlich, wie May Ayim so schön gesagt hat, es gibt keinen Raum, der frei ist von Rassismus. Also es ist jetzt nicht so, dass es das in der Oper nicht gibt oder gerade in der klassischen Musik natürlich. Aber dadurch, dass es da auch schon so viele Brüder und Schwestern gibt, die den Weg geebnet haben und die vor allen Dingen in den USA auch, aber weltweit große Opernstars waren und sind, war zumindest der Einstieg erstmal, schien nicht so unüberwindlich wie im Schauspiel.
Frau Milagro, Sie haben es eben schon angesprochen, das Blackfacing. Das kam so ungefähr vor 10 Jahren, kam in Deutschland die Debatte um Blackfacing, also weiße Schauspieler, die schwarz angemalt werden, auf. Auslöser war das Verbot des US-amerikanischen Dramatikers Bruce Norris, dem Deutschen Theater Berlin sein Stück Claiborne Park aufzuführen. Das Stück sieht 2 Rollen für schwarze Schauspieler vor. Das Theater wollte nur eine davon mit einem schwarzen Schauspieler besetzen. Die andere Rolle hätte eine geschminkte Schauspielerin übernehmen sollen. Seit diesem Fall ist im Verlauf der Jahre diese Diskussion immer wieder in den Feuilletons oder in den Medien insgesamt hochgekommen. Und immer wieder, wenn Fälle von Blackfacing bekannt wurden. Wie sehen Sie da eine Entwicklung der Diskussion? Ist eine Sensibilisierung da oder sehen Sie immer noch, das ist doch nicht so schlimm, das haben wir immer so gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass ich in den letzten 10 Jahren, also ja, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, viel öffentlich spürbar verändert hat. Diese Blackfacing-Geschichte da am Deutschen Theater wird immer so als Anfangspunkt genommen, wobei man auch hier sagen muss, es ging ja nicht ums Deutsche Theater. Also das haben ja andere Theater auch gemacht. Die waren jetzt nicht irgendwie die Schuldigen per se, aus meiner Sicht zumindest, sondern es war ein strukturelles Problem oder es ist ein strukturelles Problem. Und was ich halt auch ganz wichtig finde zu sagen, dass sich dann anfing, was zu verändern, also diese Blackfacing-Geschichte mit Claiborne Park, eben am DT, war so der öffentlich wahrgenommene Anstoß oder Punkt, wo sich dann was änderte. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, die Leute zu nennen, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte Grassroot-Arbeit geleistet haben, um das zu ermöglichen. Weil es war ja nicht so, dass ein paar weiße Kulturschaffende plötzlich gesagt haben, ah, irgendwie fällt uns jetzt doch auf, das ist irgendwie nicht so ganz gerecht. Und irgendwie ist es auch komisch, weiße Schauspieler schwarz anzumalen. Vor allen Dingen, wenn man auf diese Blackfacing-Tradition sieht und wo die herkommt, selbst wenn man das in einem anderen Kontext und total gut meint, aber irgendwie stimmt doch da was nicht. Und außerdem ist doch auch komisch, weil wir haben auch gar keine schwarzen bzw. POC-SchauspielerInnen in unserem Ensemble. Vielleicht sollten wir das mal ändern, bevor wir weiße schwarz einmalen. Also es war ja nicht so, dass die da von selbst drauf gekommen sind, sondern das hat sich ja die schwarze Community in Deutschland und weltweit und die Community von POC, die hat sich das ja hart erarbeitet. Und zwar wirklich über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Also angefangen bei so Leuten wie Madenga Diek, Abena Adomako, Theodor Bonja Michael, der einer der letzten schwarzen Zeitzeugen war, jetzt, ich glaube, erst 2019 verstorben, der ja auch im Schauspiel eine Nische gefunden hatte, um den Nazischergen zu entgehen, aber dann natürlich paradoxerweise genau durch das, was ihm das Überleben gesichert hat, aber eben auch sehr erniedrigende Erfahrungen gemacht hat in diesen stereotypen Rollen. Menschen wie Gabriela Wilbold, wie Ika Hügel-Marschall, die zu unser aller großer Trauer erst kürzlich sehr plötzlich und unerwartet verstorben ist. Dann natürlich Leute wie Audre Lorde, die große afroamerikanische Dichterin und Publizistin und Vordenkerin, die ja hier in Deutschland die afrodeutsche Bewegung sehr mit vorangebracht und geprägt hat. Menschen wie May Ayim, wie Sharon Otto, wie Kwesi Akins, wie Tahir Della, Natasha Kelly. Und ich habe jetzt auch noch ganz viele vergessen und nicht genannt. Aber ich finde es einfach so wichtig, diese Menschen zu nennen. Die nicht mehr unter uns sind und die jetzt gerade da sind und künstlerische und aktivistische Arbeit leisten. Weil ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ohne die würde ich jetzt auch nicht diese Rollen spielen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die nicht mehr Stereotype, Klischees von Schwarzsein darstellen.
Ja, Sie haben die Tradition dieses Blackfacing angesprochen. Das geht auf Shows in den USA aus dem 19. Jahrhundert zurück, die sehr diffamierend, sehr beleidigend waren, sehr diskriminierend. Ist es nicht schon ein Fortschritt, dass wir alleine darüber sprechen, dass das auftaucht? Wenn so ein Fall auftaucht, gibt es eine Diskussion. Das gab es bis vor 10 Jahren nicht. Würden Sie sagen, es gibt eine Sensibilisierung trotzdem? Ein Theater macht sowas und dann wird es publik. Es findet nicht mehr hinter verschlossenen Türen statt, sozusagen.
Ja.
Ist das schon ein kleiner Schritt wenigstens?
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, das habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt, es sind auch nicht nur kleine Schritte, es sind ganz große Schritte. Es verändert sich unheimlich viel gerade und das ist großartig und wunderbar. Es verändert sich wirklich viel. Und es wird viel getan in Richtung Diversität, auch von der Mehrheitsgesellschaft. Weil es gibt auch, also für mich zumindest und ich denke auch für viele andere, auch Allies in der Mehrheitsgesellschaft. Also es ist ja nicht so, dass es per se was Schlechtes ist, Privilegien zu haben oder zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, worüber wir vorhin sprachen. Wir haben ja alle auch Bereiche, die meisten von uns, wo wir zur Mehrheit gehören. Ich finde Privilegien super, solange man was wirklich Gutes damit macht und sie einsetzt. Und das setzt halt voraus, dass man sich überhaupt bewusst ist, dass man diese Privilegien hat. Also, dass man Bewusstsein davon hat, dass man weiß ist, dass man ein Mann ist, dass man einen bestimmten Class-Background hat und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall ist das ein großer Schritt. Da würde ich nicht mal von kleinen Schritten reden. Da ist gerade ganz viel Veränderung zum Positiven. Mir geht es einfach nur darum, dass den Leuten auch Credit dafür gegeben wird, die das über Jahrzehnte und Jahrhunderte weg mit erarbeitet haben und die einfach nicht so sichtbar sind oder die jetzt oft gar nicht mehr genannt werden. Das finde ich ganz wichtig. Aber ich sehe mit Wonne, dass eben immer mehr Kolleginnen Rollen haben, die nicht Stereotyp sind und in denen sie ihr Talent entfalten können. Victoire Lali hat gerade in einem wunderbaren Fernsehfilm gespielt, die Hauptrolle gespielt und da ging es um Mobbing und Ghosting in der Schule und unter Jugendlichen. Also ein wahnsinnig wichtiges Thema und sie spielt ganz wunderbar eine Lehrerin, die da versucht, zwischen den Jugendlichen zu vermitteln, beziehungsweise diese Katastrophe, die sich da anbahnt, zu verhindern. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten für die es noch nicht gesehen haben. Und natürlich Lana Ischema, die den Deutschen Filmpreis, die Lola, letztes Jahr gewonnen hat und damit Geschichte geschrieben hat.
Im Film also ist Bewegung drin. Ist es auch in den Theaterensembles? Denn, wie Sie sagen, es braucht kein Blackfacing zu geben. Wir haben genug schwarze Schauspieler in Deutschland. Es muss kein einziger Weißer angemalt werden. Aber in den Ensembles ist da schon eine Veränderung, dass eben People of Color oder alle möglichen Minderheiten eingestellt werden? Oder sind die Ensembles doch noch sehr, sehr weiß?
Also ich bin keine Expertin für die Theaterensembles in Deutschland. Soll heißen, ich habe das jetzt nicht empirisch überprüft oder gezählt, wie viele da jetzt sind. Meiner Wahrnehmung nach ist es aber so, und ich höre das eben auch von vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sich, ja klar, auch da viel getan und verändert hat. Und in den Theaterproduktionen, in denen ich war, in den letzten Jahren, nun war ja vor allen Dingen im Theater ein großer Cut wegen Corona die letzten 2 Jahre, aber da hat sich auch unheimlich viel getan. Und die Ensemblestrukturen verändern sich. Und ja, auch nicht nur, muss man immer wieder dazu sagen, im Hinblick auf Race oder sogenannte Hautfarbe oder Vorder- oder Hintergründe sogenannter ethnischer Natur, sondern es geht ja auch um andere Communities, die lange nicht sichtbar waren. Die Queer-Community, die Community der Menschen mit Behinderung, Frauen, wo ich immer wieder denke, ja, also da zeigt sich eigentlich am deutlichsten, wie lächerlich es ist, die als Minderheit zu bezeichnen eigentlich, weil die, ich glaube, wir stellen sogar den Großteil der Weltbevölkerung, ich glaube, es gibt irgendwie 52% Frauen auf der Welt und da wird halt ganz deutlich, ne, Minderheit bedeutet eben nicht, noch nicht mal zahlenmäßig und erst recht nicht, wenn man diese ganzen sogenannten Minderheiten zusammennimmt, das ist ja die Mehrheit, eigentlich ist ja der weiße, heterosexuelle, nicht queere Cis-Mann ohne Behinderung mit wahnsinnig viel Geld auf dem Konto die Minderheit. Ja. Also wer ist das denn schon? Ich weiß nicht, wer die Minderheit und wer die Mehrheit ist. Genau.
Ja, Sie haben, Frau Milagro, sind seit vielen Jahren künstlerische Leiterin des Kollektivs Label Noir. Da wollte ich jetzt zum Ende der Sendung noch drauf zu sprechen kommen. Ein Kollektiv, ein Zusammenschluss schwarzer Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland. Sie haben mehrere Stücke geschrieben und zuletzt wurde in diesem Winter am Heppeltheater in Berlin der Theaterfilm Emmett gezeigt, in dem es um einen echten Fall geht, die Ermordung des 14-jährigen Emmett in Mississippi in den 50er Jahren, ein Mord, der bis heute nicht aufgeklärt ist, wirklich, wo niemand zur Rechenschaft gezogen ist. Also, will sagen, tolle Projekte, die Sie da machen. Wie arbeiten Sie zusammen bei Label Noir?
Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, zu unserer Emmett-Produktion, der Theaterfilm heißt Emmett tief in meinem Herzen, ist nach einem Text von Claire Koss, einer amerikanischen Autorin. Und wir hatten noch keine Premiere. Wir hatten eine Vorwerkschau sozusagen. Also genau, der Film ist noch nicht fertig. Das passiert gerade. Und mir ist auch wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass der Mord nicht aufgeklärt ist eigentlich. Also es ist klar, dass Emmett ermordet wurde und dass Emmett von Rassisten ermordet wurde, weil er schwarz war. Das ist ganz klar. Und die Täter haben es ja auch selber zugegeben. Die haben ja, kurz nachdem sie freigesprochen worden waren, ein Interview gegeben, wo sie dann gesagt haben, dass sie es gemacht haben.
Aber sie sind nicht zur Rechenschaft.
Sie sind nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Ja, das ist wichtig zu sagen, dass es ist aufgeklärt. Es ist aufgeklärt, also beziehungsweise im Sinne von, es ist klar, dass er ermordet wurde und dass das nicht irgendwie ein Unfall war oder was da für hanebüchene Argumente kamen während des Prozesses. Und es ist traurig, dass seine Mutter nicht mehr erleben konnte, dass da Gerechtigkeit widerfährt, Mamie Till mittlerweile verstorben ist. Genau, aber um auf Label Noir zu kommen, wir haben uns 2010 als Kollektiv tatsächlich gegründet, beziehungsweise damals war das eigentlich so, dass das losging als so eine Art regelmäßige Treffen, Workshops, die wir uns gegenseitig gegeben haben, weil wir alle dasselbe Problem hatten. Also eigentlich war es nicht unser Problem, sondern das Problem der Mehrheitsgesellschaft, aber dass wir eben als SchauspielerInnen, als KünstlerInnen of Color keine Jobs bekommen haben, beziehungsweise wenn, dann eben stereotype Besetzung. Und wir diesen Raum genutzt haben, um uns weiterzubilden miteinander. Dann entstand daraus eigentlich mehr oder weniger zufällig unsere erste Produktion. Also einfach, weil wir eben miteinander gearbeitet haben, improvisiert haben. Ich habe mich dann hingesetzt und geschrieben und Szenen geschrieben und so schließlich das Stück Heimat, bittersüße Heimat geschrieben, was dann unsere erste abendfüllende Produktion war und einen Riesenerfolg hatte und wo uns eben dann auch nochmal klar wurde, das ist was, was ganz viele, nicht nur Kolleginnen betrifft, sondern Menschen in Deutschland betrifft, die nicht der sogenannten Norm entsprechen. Ich würde es vielleicht so in drei Abschnitte teilen. Das erste war das, was ich gerade beschrieben habe, wo es uns in erster Linie darum ging, uns einfach als Community zu stärken und als schwarze Film- und Theaterschaffende zu finden und miteinander zu arbeiten und uns Rollen und Räume zu erschaffen, in denen wir sicher sind und in denen wir uns ausprobieren können. Und dann ging der Schritt hin in öffentliche Räume, im Sinne von Kooperationen mit Stadt- und Staatstheatern, in Räume, die zu dem Zeitpunkt wirklich zu 99,9% weiß waren. Das war auch ein Schritt, den wir sehr bewusst gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht dieses Nischendasein führen. Das ist auch toll, vor der Community zu spielen. Aber wir möchten auch in die Theater, für die wir Steuern bezahlen und die sich irgendwie als Stadt- und Staatstheater bezeichnen, also die deutsche Kultur und die in Deutschland lebenden Menschen repräsentieren oder diesen Anspruch haben und es aber eben nicht repräsentieren, weil wir gar nicht sichtbar sind. Genau, und so den dritten Abschnitt würde ich dann so bezeichnen als den, also für mich jetzt persönlich, wo dieser intersektionale Blickwinkel nochmal mit dazu kam, wo mir oder uns dann auch nochmal klar wurde, ah, okay, also es geht auch noch weiter. Also diese antirassistische Arbeit, also dass das auch feministische Arbeit bedeutet, das war schon immer klar, aber wir uns angefangen haben, mit anderen Communities zu vernetzen und zu sehen, ah, wo sind da die Gemeinsamkeiten und ah, da haben wir auch ähnliche Erfahrungen gemacht, aber auch zu sehen, ah, okay, das unterscheidet uns, da ist es irgendwie anders, aber wir treten alle für dieselbe Sache eigentlich ein. Wir wollen sichtbar sein, wir wollen gleichberechtigte Teilhabe und wollen eigentlich nur unsere Arbeit machen. Also als Drehbuchautorinnen, Regisseurinnen, SchauspielerInnen, KostümbildnerInnen, TechnikerInnen, was weiß ich, um jetzt für die Kunst zu sprechen. Eigentlich wollen wir einfach nur unsere Arbeit machen. So.
Sie haben mal gesagt, und das passt gut dazu, sich nicht erklären zu müssen, das sei das größte Privileg.
Ja, das ist ein sehr großes Privileg, das nicht zu müssen.
Weil Sie das Ihr Leben lang fast tun müssen?
Ja, und auch da, also in manchen Bereichen, in anderen Bereichen auch wieder nicht. Also zum Beispiel dieses Class, also wenn wir zum Beispiel über Class sprechen, ne, da sehe ich dann wieder so, das hat meine Mutter zum Beispiel für mich gemacht, diesen Schritt. Also ich habe da zwar auch noch was von mitbekommen, die war die erste in ihrer Familie, die studiert hat. Es war ein Kampf, weil meine Großeltern eigentlich was anderes für sie vorgesehen hatten als Frau.
Sie ist Ärztin. Ne?
Genau, sie ist Ärztin, sie ist jetzt im Ruhestand. Und das war ein Kampf. Die waren dagegen, dass sie studiert. So. Und da bedurfte es auch der Lehrerin, die nach Hause kommt und mit den Eltern redet und sagt, hier, und das Mädchen ist begabt und so. Und heute weiß ich so durch Stimmungen und Bemerkungen und so, meine Großeltern waren Arbeiter, die kamen aus der Arbeiterklasse und das war für die irgendwie auch schambesetzt. So. Also ich weiß, dass, weil mein Großvater hatte dann eine Zahnarztpraxis in Berlin-Tegel, der war aber Dentist. Und das ist, glaube ich, etwas, was es gar nicht mehr gibt. Also der hat das als Handwerk gelernt, der hat nicht studiert. Und das war etwas, was ihm immer unangenehm war. So. Und da sprach man nicht so gerne drüber. Das heißt, das war auch noch keine Selbstverständlichkeit so für noch zwei Generationen davor. Und meine Mutter war dann, wie gesagt, die erste, die ihren Fuß in eine Universität gesetzt hat. So. Also das heißt, da musste ich mich zum Beispiel, naja, dann auch wieder erklären, weil ich schwarz bin, jetzt zum Beispiel in den akademischen Zusammenhängen, aber das hatte meine Mutter zu einem großen Teil schon für mich gemacht. Und darum komme ich auch wieder zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es so wichtig, das zu sehen, dass man das nie alleine macht. Ich will meine Errungenschaften gar nicht schmälern und bin mir derer auch sehr bewusst. Und gleichzeitig ist halt wahr, dass man immer auf jemanden Schultern oder auf den Schultern von sehr vielen Leuten, also nicht nur den Ancestors, die ja überhaupt, denen es ja überhaupt zu verdanken ist, dass ich überhaupt hier bin, die halt durchgehalten haben unter den widrigsten Bedingungen, sondern auch auf den Schultern der Community.